Talk, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 638. Heute mit dem Rückblick zum WWE Bash in Berlin. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der David Kloß von Screen.de. Wunderschönen guten Tag, David.
Hallo, willkommen zur Sause in Berlin, laut Google.
Ja, ganz genau. Wir hatten auch eine gute Sause gestern Abend hier im Livestream. Es hat jede Menge Spaß gemacht, viele Leute mit dabei. Wie geht's dir am Morgen nach dem Bash in Berlin?
Sehr gut. Also das Schöne ist halt wirklich an diesen Pay-Per-Views, die um 22, 23 Uhr enden. Man ist morgens fit. Man hat halt keinen Kater. Man ist nicht so, oh, ich kann nicht aufstehen. Gerade in unserem Alter ist das nicht verkehrt. Nein, ich fand, das war auch ein lustiger Abend mit euch im Chat. Ich fand das sehr, sehr cool. Und die Zeit ging unfassbar schnell rum.
Ja, das muss man immer sagen. Also man denkt ja, dass ich manchmal auch so eine Show ziehen kann. Im Stream zieht sich das überhaupt nicht, sondern es geht rasend schnell vorbei. Man hat ständig was zu tun, man quatscht, man macht Witze, man liest irgendwelche Sachen vor. Das hat wieder super gut funktioniert. Das haben wir ja auch bei All In gemerkt. Ich meine, da war ich zwar alleine, aber es hat trotzdem super viel Spaß gemacht. Und weil da eben die Interaktivität da gewesen ist, ist das eben dann auch für uns was ganz Besonderes gewesen. Wir haben natürlich auch Leute vor Ort gehabt. Also der Markus war auch bei der Pressekonferenz, die es nach dem Bash in Berlin gegeben hat. Da wird er uns noch ein bisschen was drüber berichten. Wir werden nochmal so einen Vor-Ort-Bericht machen. Der hat auch ein Interview geführt mit dem Boss von RevPro. Und natürlich, es steht heute Nacht ja dann auch schon NXT No Mercy an. Auch dazu werden wir dann eine Review haben, dann auch bei unserem Supporter-Feed. Also jede Menge Kram, den es da bei uns zu hören gibt. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, damit wir auch so einen Quatsch machen können wie die Livestreams, damit wir noch mehr Content online bringen können, dann schaut gerne bei Patreon, bei Steady oder bei den YouTube-Kanalmitgliedschaften vorbei. So, David, jetzt natürlich erstmal die Frage, der Bash in Berlin. Die Meinungen gehen tatsächlich so ein bisschen auseinander, was so das Drumherum angeht. Also es war natürlich eine riesen Menschenmenge da, ausverkauftes Haus. Wir haben schon im Stream drüber gesprochen, die Preise sind natürlich auch die letzten 3 Tage ordentlich gedroppt. Also damit die Halle voll wird, hat man da die Preise nochmal ordentlich reduziert. Ich sag mal, das hat so auch ein bisschen Geschmäckle in meinen Augen, auch wenn dann die Show als umsatzstärkste Show von den internationalen PLEs hier deklariert wird und als großer Erfolg gefeiert wird, da muss ich sagen, das ist so ein bisschen schwierig. Ich finde aber, dass die Stimmung im TV ganz anders offensichtlich gewesen ist als die Stimmung vor Ort. Also weil vor Ort haben wir gehört, super Stimmung, mega laut, es wurde mitgesungen, gute Stimmung. Am TV hatte ich hin und wieder das Gefühl, als hätte man ein bisschen was geregelt, oder? Wie siehst du das?
Kann sein, aber ich wie gesagt, ich schaue ja, habe ich im Stream schon gesagt, ich schaue mal sehr viel auch auf die Leute im Publikum, gerade wenn du halt Chants hörst oder wenn du nichts hörst. Und ich glaube, die Wahrnehmung ist auch sehr unterschiedlich, je nachdem, wo du sitzt. Ist ja wie im Stadion, wenn ich in der Kurve sitze und die Kurve, weiß nicht, 500, 600 Mann oder 1000 Mann sind am Chanten, dann ich so, hey, brutale Stimmung hier im Stadion. Aber wenn du halt auf der Haupttribüne sitzt und dort macht keiner mit, sagst du, ja, nee, ist eigentlich nicht so doll. Und ich würde sagen, man kann trotzdem am Fernseher ungefähr merken, wie die Stimmung war. Und die Stimmung war alles dabei. Also es war halt wirklich von richtig, richtig laut, von Partystimmung über halt richtig gute Chants und richtig gut dabei, bis hin zu, ja, wir sind jetzt mal ruhiger und nehmen uns eine Auszeit. Und ich sag mal so, dieses Barometer mit den Dezibel, das hat schon einen Grund, warum es nicht so oft kam. Und deswegen, nichtsdestotrotz, am Ende ist ja auch entscheidend, wenn man vor Ort ist, hat man Spaß gehabt oder nicht. Wenn man das halt so wahrgenommen hat, von, ey, das war richtig laut, ist doch super. Wir können halt nur das sagen, was wir halt mitbekommen haben. Und da war es sehr schwankend. Anfangs hatte ich mir so wirklich ein bisschen Sorgen gemacht um die Crowd, wo ich dachte, am Ende, beim Finale hast du gesehen, was eigentlich möglich ist und dass das auch richtig, richtig gut war. Und deswegen war alles dabei.
Also ich habe halt kurz mit Markus geschrieben. Markus hat gesagt, laut, mega Stimmung. Also auch einige Leute aus dem Discord haben vor Ort geschrieben, haben auch gesagt, war super laut, aber nichtsdestotrotz, also im Fernsehen war es mir tatsächlich hier und da auch ein bisschen zu leise, im Main Event war es wieder was anderes, da war es sehr, sehr laut, das kam auch rüber, da gab es auch die Chants, da gab es auf die Fresse und auch andere Chants, natürlich, ich glaube, es war eine gemischte Tüte, wie du schon gesagt hast, aber das Wichtigste war, was ich so im Großen gelesen habe, dass die Leute, die von der Show gekommen sind, die waren begeistert, die hatten eine gute Zeit gehabt, die hatten Spaß gehabt, natürlich hast du auch mal ein paar dabei, die gesagt haben, hat mir nicht so gefallen oder... Ach, kann halt alles passieren. Das hast du immer, genau, du wirst nie 100% treffen, aber so im Großen und Ganzen war der Tenor sehr, sehr gut und vor allem, ich glaube, was man jetzt auch schon mal festhalten kann, da allein dadurch, das Medieninteresse war da, es war eine volle Hütte, man hat entsprechend Kohle bei WWE gemacht. Ui. Das hat Gunther auch gesagt. Also er meinte auch so, ich habe noch nichts gehört, wie es jetzt weitergehen soll, aber eigentlich spricht nichts dagegen, dass das hier nicht der erste und einzige PLE in Deutschland gewesen ist. Wie siehst du das?
Ja, definitiv. Vor allem, wenn man halt einen Rekord aufgestellt hat, was die Einnahmen angeht. Das spricht alles dafür. Ich hoffe halt nur, dass man, wenn man dann wiederkommt, nicht nochmal Berlin macht, sondern dass man halt dann ein paar andere Orte auch mal auswählt. Aber ich sag mal so, die Show, erstmal ist es großartig, dass halt die Sause in Berlin fest stattgefunden hat. Erstmals ein PLE bei uns, aber viel wichtiger ist halt wirklich diese Folge daraus, weil ich glaube, das wird nicht mehr noch einmal passieren, sondern ich glaube, da könnte eine gewisse Regelmäßigkeit kommen. Jetzt nicht jedes Jahr, aber ich finde, es hat alles geändert, wie man halt das sieht, weil man hat gesehen, es funktioniert, die Kohle kommt rein, warum sollte man das dann halt nicht machen?
Genau, beim nächsten Mal dann irgendwie der Clash in Cologne zum Beispiel oder ja. Munich Massacre, nein, keine Ahnung.
Aber München würde ich nicht nehmen, das ist die Quote immer so ziemlich leise.
Wir schauen mal. Oder irgendwas in Hamburg geht natürlich auch. Also wir haben genug Hallen in Deutschland, die quasi auch in diese Größenordnung fallen werden. Muss natürlich dann auch eine Stadt nehmen, wo am besten auch ein Flughafen in der Nähe ist, ne, der zentral gelegen ist, wo man gut und auch milliardvergünstigt anreisen kann. Da fallen natürlich so Städte wie Köln, Düsseldorf, Hamburg, Berlin, auch München fallen da eben rein. Ich glaube, das werden so die Orte sein, die man da auch ins Auge fasst. Nichtsdestotrotz, ich würde sagen, wir steigen dann einfach mal hier in die Show ein. Kickoff können wir uns getrost schenken. Da gab es eine Menge nette Interviews, aber dann eben auch nichts Entscheidendes. Wir gehen direkt in die Show und die Show wurde eröffnet von einem großen Titelmatch zweier Freunde. Es ging um die Undisputed WWE Championship zwischen Cody Rhodes und dem Handpicked Contender Kevin Owens, der hier, ich sag mal, mit gemischten Gefühlen in die Halle gekommen ist. Man hat schon gesehen, das wurde hier sehr gut verkauft. Also da ging es ja darum, hat sich quasi Cody hier einen schwachen Herausforderer ausgesucht, weil der aktuelle Win-Loss-Ratio von Kevin Owens nicht so toll gewesen ist, ne? Oder wollte einfach nur gegen seinen Kumpel antreten. Und David, diese Geschichte hat auch das Match massiv geprägt. Also vor allem auch war die Frage, kann Kevin Owens nochmal in den Prizefighter-Modus hier umswitchen und sich vielleicht das große Gold holen?
Ja, also ich finde generell, die Story in dem Match hatte so zwei Phasen. Ich fand so, die erste Phase war vor allen Dingen diese Competition nach Motto, ey, ich bin auf deinem Level, also dieses Zeigen, dass man auf einem Level ist und versuchen zu zeigen, dass man vielleicht sogar einen Ticken stärker ist, als der andere denkt. Cody Rhodes ist ja auch ein bisschen gönnerhaft in der Fehde, muss man auch sagen. Und das war ziemlich ausgeglichen. Und dann halt in der zweiten Phase war es für mich halt eher diese Frage, ja, mit diesem lieb und nett hat Kevin Owens es halt nicht geschafft, sich wirklich durchzusetzen. Ist er halt bereit, dieses lieb und nett mal beiseite zu legen und wieder dieser, ja, rücksichtslose Kerl zu sein, halt um den Sieg wirklich zu holen. Das war dann halt so die zweite Phase und das wurde halt auch dramatisch erzählt.
Genau, und wir hatten natürlich auch erstmal so die Anfangsphase, da wurden schon relativ schnell so die ersten Trademark-Moves quasi angedeutet, beziehungsweise dann auch gekontert, da gab es dann auch mal den ersten Stunner, da gab es auch schon mal den Versuch von den Crossroads, aber es war dann eben auch so, dass die beiden auch schon so ein bisschen aneinander geraten sind, ne? Da wurde dann schon mal auch mal ein bisschen lautstärker diskutiert, da ging es dann auch schon mal so ein bisschen persönlicher zur Sache und eine Geschichte war natürlich dann, da ging es dann nach draußen. Cody ist dann ja mit Brust voran quasi in das Kommentatorenpult gegangen und dann wurde so ein bisschen die Rippen bearbeitet. Es gab von Kevin Owens auch den Frog Splash nach draußen vom Apron. Das sah sehr, sehr gut aus und also, es hat sich immer weiter zugespitzt. Ich glaube, so kann man es eben sagen. Da war ein guter Fluss in dem Match. Wir haben dann auch von Kevin Owens im weiteren Verlauf den Cradle Suplex gesehen vom Top Rope, was auch dann nochmal für eine große 2 gereicht hat. Aber ich finde ja vor allem entscheidend, als dann Cody dann am Ende nochmal zurückgekommen ist. Es gab Schlagabtausch und es ging dann hin und her und hin und her. Es gab auch die Superkicks wirklich im Wechsel. Und Cody wollte dann ja diesen Top Rope Cutter zeigen. Und dann ist er ja quasi hochgestiegen und das Knie hat gebackelt, wie man so schön sagt im Englischen, im Neudeutschen. Also das Knie gebackelt. Hat nachgegeben. Es hat gebackelt. So, es hat gebackelt und gewackelt. Und das war dann eben natürlich der Punkt, ne? Geht jetzt Kevin Owens auf das Knie, attackierte er es sofort. Und er hat's getan, aber fast schon so ein bisschen widerwillig, oder?
Ja, vor allen Dingen war ja die Sequenz so, du hättest eigentlich die Geschichte erzählen können, ey, Kevin Owens sieht es diese Chance und jetzt ergreift er sie wirklich, aber eigentlich war es ja so, er sah die Chance, wollte sie zuerst gar nicht richtig nutzen, aber dann sagt er quasi, okay, komm, ich geh mal zu Cody hin, Cody stößt ihn wiederum weg und schlug ja auch zu.
Und ja, jetzt weggestoßen, ja.
Genau, und das war dann so der Moment, wo du halt sagst, ja, wenn du das machst, dann mache ich halt auch richtig. Und dann hat er halt, ja, durchgezogen. Dann war quasi, aber Kevin Owens halt nicht, dass er es von sich aus tat, sondern als Reaktion auf Cody Rhodes Verhalten. Und dadurch hast du immer noch dieses, ja, Wankelmütige drin, dass du halt immer noch nicht klar sehen kannst, wo geht es die Reise hin? Weil eigentlich wollte er ja das nicht machen. Aber Cody Rhodes hat so gesehen ja selber Schuld daran, dass er es gemacht hat. Und Kevin Owens wurde dann ja auch härter in Aktion, auch dominanter. Aber schlussendlich ist halt doch noch dieses Gewissen da, was ihm ja auch zum Verhängnis wird.
Genau, also er hat ihm ja dann, Cody hat ja gesagt, so, ich bin okay, hat ihn ja weggestoßen und in dem Zuge hat ihm ja Kevin Owens dann auch wirklich frontal einmal vors Knie getreten und Cody sofort down und man hat auch gemerkt, so im Publikum, das war ja auch so sehr zwiegespalten mit fast schon Tendenz in Richtung Kevin Owens, muss man sagen, ne? Da waren auch schon viele dabei, die, also subjektiv am TV, waren die KO-Chants lauter, die Kevin Owens-Chants. In manchen Phasen des Matches. Und hier war es dann eben auch so. Die Leute haben drauf gewartet. Wir wollten natürlich auch wissen, gibt's jetzt hier den Turn? Wendet sich KO gegen seinen Kumpel Cody Rhodes? Aber schlussendlich, es gab hier den Kick. Und ja, dann hatten wir fast so einen Moment, wie man auch bei Will Ospreay gesehen haben. Da ist es der Tiger Driver. Hier ist es jetzt natürlich die Powerbomb aufs Apron, was ich auch schon in der Preview so ein bisschen angedeutet habe. Das heißt, wenn man hier diesen Turn durchziehen wollen würde, dann wäre das eine Aktion, die man herausholen könnte, weil das immer so die Aktion gewesen ist, mit denen er Leute verletzt hat. Wir erinnern uns damals an die Fehde mit Sami Zayn, die ja quasi damit gestartet ist, ne, wo Sami Zayn aufs Apron gepowerbombt hat und Sami Zayn erstmal verletzt gewesen ist und darauf dann diese ganze Fehde basiert hat. Und das ist so eine alte Aktion von Kevin Owens, genauso wie die Pop-Up-Powerbomb, die er heutzutage ja auch relativ selten zeigt. Ja, aber schlussendlich hat er das eben nicht gemacht. Er konnte es dann eben nicht. Er hat mit sich gerungen und hat es nicht gemacht. Und es ging dann wieder zurück in den Ring, wo Cody ihn dann auch sofort einrollen konnte. Für eine 2 hat man sich schon gedacht, so, oh, stolpert jetzt KO hier direkt. Es gibt dann den Stunner von Kevin Owens, aber auch da nur für eine 2. Und es geht dann eben hin und her und hin und her. Und schlussendlich ist es dann eben Cody, der... KO hat versucht hier quasi die Pop-Up-Powerbomb anzusetzen. Cody ist aber ausgewichen und dadurch gab es dann eben als einen Crossroads, den zweiten Crossroads. Der dritte wurde dann aber gekontert. Es gab noch einen Stunner, wieder für eine 2. Und dann wollte KO hier für die Swanton gehen. Die ging aber auf die Knie und dann gab es noch eine Crossroads und dann war es gelaufen. Ich finde, das war eine gute Kulmination des ganzen Geschehens hier. Und es war auch ein gutes Match, so muss man es auch mal zusammenfassen, oder David?
Ja, auf jeden Fall. Es waren ein bisschen viele Finisher irgendwann, aber die Geschichte war halt von wegen, ey, ich habe den Stunner, du hast Crossroad. Man hat es eigentlich logisch erklärt und ich finde halt diese Parallele zu Will Ospreay, das passt hier eigentlich auch schon, weil es ist ja auch logisch, du hast gesehen, ja, Kevin Owens, hätte er halt mal keine Rücksicht genommen, wahrscheinlich hätte er gewonnen. Aber dadurch, dass er Rücksicht genommen hat und eben gezögert hat, und dieses Zögern darfst du nicht machen, wenn du einen Titel holen möchtest, das war so der Mitgrund für seine Niederlage. Er hat zwar nochmal geschafft, sich so hoch zu kämpfen, aber halt nur kurz. Und deshalb fand ich das alles in sich absolut stimmig. Ich finde auch, dass die Story dadurch, wie man es erzählt hat, eigentlich weitergehen sollte.
Ja.
Dass du halt wirklich diesen Kevin Owens hast, der halt nicht mal boshaft, aber der einfach erkennt, ey, auf diese liebe, nette Art werde ich es nicht mehr schaffen. Ich muss, wenn ich einen Titel möchte, wirklich rücksichtsloser sein. Und vielleicht möchte er sich nochmal eine zweite Chance so erholen. Aber das Match war gut. Es war vor allen Dingen als Opener richtig, richtig gut, um reinzukommen, um halt Lust zu kriegen auf diesen PLE. Und alles top. Habe ich nichts zu meckern.
Ja. Das war eine schöne Titelverteidigung von Cody Rhodes mit einer guten Geschichte im Hintergrund, die auch noch ein bisschen, ich sag mal, Luft für Weiteres lässt. Ne? Dann gab's ja die Frage, schütteln die beiden sich hier die Hände? Und dann gab's ja die Umarmung von Kevin Owens und Cody Rhodes. Und dabei ist die Kamera ja ganz, ganz dicht auf das Gesicht von Kevin Owens gegangen, weil wir wissen, Umarmungen, da sind die Gesichtsausdrücke inzwischen sehr entscheidend. Und auch Kevin Owens war jetzt nicht so, ach, mein Freund, sondern es war so ein bisschen... zwiespältig oder wie hast du es gedeutet?
Ja, angepisst würde ich halt sagen. Vor allen Dingen, Cody übertreibt es ja dann noch mit seinem gönnerhaften Fing, ja, du hast meinen Arm hochgehalten, jetzt halte ich deinen Arm hoch und Kevin direkt so, nee, hör auf damit, will ich nicht. Ja, für mich gibt es halt wirklich viele Möglichkeiten, dass du es halt weiter erzählst, weil das fühlte sich nicht wie ein Ende an, sondern nutzt diese Übergangsfehde, Anführungszeichen, dafür, dass du Kevin Owens halt wieder dieses Profil gibst und diesen Jagdinstinkt gibst und dass er halt die Freundschaft mal einfach beiseite lässt und dass er halt einfach sagt, hör mal, wir sind hier im Business, das ist wichtiger. Und dann will ich halt irgendwie, dass das so ein, im Idealfall, wenn ich es booken würde, würde ich es halt so machen, Kevin Owens ist frustriert, will halt das Rematch haben oder beziehungsweise noch ein zweites Match haben, Cody Rhodes sagt nein und Kevin Owens sieht halt einfach mal rot und sagt dann, okay, wenn ich dich nicht so kriege zum Match, dann halt auf andere Art und Weise und die sind halt ein bisschen fieser und gemeiner und dann kommt es halt zum richtig persönlichen, brutalen Match.
Ja, das vermisse ich auch gerne mit Stipulation oder wie auch immer, Stipulation natürlich obendrauf. Mal gucken, also ich sehe es hier noch nicht, dass das Ding hier gelaufen ist. Ne? Also wir haben jetzt noch mehrere kleinere PLEs, wir haben jetzt Bad Blood, ist der nächste, dann haben wir Crown Jewel und dann haben wir erst die Survivor Series, das heißt, wir haben noch so ein bisschen Luft dazwischen und entsprechend kann man da wirklich auch diese Fehde noch gebrauchen. Und das Ende, wie du schon gesagt hast, auch die Sache mit dem Arm heben, zum Beispiel, wo Kevin Owens direkt gesagt hat, nee, hier, ne, dann hebe ich halt deinen Arm. Das spricht schon alles dafür, dass KO das jetzt erstmal sacken lassen muss, bis zum nächsten Freitag, bis dann die nächste Smackdown-Ausgabe kommt, einmal sich da selbst reflektiert. Die beiden werden ja auch jetzt nicht komplett voneinander ferngehalten werden. Ich bin gespannt. Ich kann mir sogar was vorstellen, dass es dann irgendwie ein Tag-Team-Match mit den beiden, vielleicht sogar gegen die Bloodline gibt oder sonst irgendwas und dann der Zoff, der jetzt dann zwischen den beiden immer stärker wird.
Und du meinst den Klassiker?
Ja, genau das.
Den wir so kennen, aber der immer funktioniert.
Ja, da sagst du halt eben so, ja, ne, wir, ne, ja, du hast das Gold nicht gewinnen können, KO, aber du bist ein fantastischer Gegner und du bist mein Freund und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mit meinem Freund auch Tag Team Gold zu gewinnen. Und dann lässt du das Ding gegen die Bloodline laufen, dann verlieren sie vielleicht nochmal, aus irgendwelchen Gründen vielleicht auch da wieder, weil KO nicht den Trigger ziehen kann, nicht die böse Seite hervorbringen kann, wie auch immer.
Oder Cody Rhodes gönnerhaft sagt, mach du den Pin.
Ja, irgendwie sowas. Und dann hat KO immer die Schnauze voll, verpasst ihm Stunner oder haut ihm eine rein. Oder wenn es nur eine Ohrfeige ist, weißt du, das reicht
aber,
ja schon.
Aber dann hast du auf jeden Fall Cody Rhodes nicht als Fan-Favorite.
Ja.
Also das mit dem Gönnerhaften, da fährt man auch eine sehr gefährliche Schiene, muss man sagen.
Das stimmt. Aber ich finde sowas auch interessant, dass man sowas fährt. Allein, dass du dann so ein ambivalenten Charakter hast, ne, und dass du auch mal so ein paar ambivalente Reaktionen, weil wir wissen auch alle, David, da müssen wir uns auch nichts vormachen, Cody Rhodes wird den Titel noch eine ganze Zeit lang halten.
Ja.
Babyface Champion kann aber auch sehr schnell sehr langweilig werden, das heißt, du musst da auch gucken, dass du dem ein bisschen Tiefe gibst. Wir haben das schon in der Vergangenheit gesehen, dass er so ein bisschen härter geworden ist, jetzt in die Richtung. Mal gucken, wohin da die Reise führt, würde ich einfach mal sagen.
Ja, war auf jeden Fall ein guter Opener, also von daher Daumen hoch und jetzt, ja, mal schauen, was du sagst.
Ja, ich meinte, wir machen jetzt erstmal müssen wir hier noch eine kleine Pause einbauen, weil wir haben natürlich noch die lieben Freunde von Holy, die uns hier mal wieder unterstützen in der aktuellen Episode. Also, da, ihr wisst, Holy, das sind unsere Freunde, unsere Partner in Crime, wie man so schön sagt. Da, von denen gibt's wunderbare Energy Drinks, Eistees und natürlich auch Hydration Drinks. Das alles in Pulverform, dafür aber auch zuckerfrei, kalorienarm, vegan, also wirklich gutes Zeug. Wir trinken es auch selber. Ich habe es auch gestern getrunken. Und David, da gibt es neue Sorten jetzt ganz, ganz frisch im Angebot, nämlich neue Eistees.
Ja, und zwar Watermelon Hibiskus und auf der anderen Seite dann Honey Melon Green Tea. Ich bin ehrlich, ich habe halt Honey Melon direkt genommen, weil finde ich interessant. Generell die Eistees gibt es halt als große Box, aber auch ein 10er Probierpack. Und es ist schon ideal für den Sommer. Also ich nutze die super gerne. Ein Tipp von mir aus, mix die Dinger und macht anschließend Eiswürfel rein. Und das ist echt ein super, super toller Eistee. Kann ich nur herzlich empfehlen.
Ja, ich habe gestern, ich meine, es heißt Kai Pirinha Crab übrigens gehabt. Das war Energy. Und zum Wachbleiben und zum Strongbleiben, Fokusbleiben beim Bash in Berlin. Und auch da habe ich ein bisschen so 2/3 normales Wasser, 1/3 Sprudel. Und dann ein paar Eiswürfel obendrauf, super geiler Drink.
Ne? Das mit dem Sprudel mache ich auch immer. So ein ganz kleiner Schuss Sprudel rein.
Ja, finde ich gut. Dann ein Eiswürfel oder halt eben im Kühlschrank. Super gutes Zeug, du hast gerade angesprochen. Die beiden neuen Sorten, die gibt's jetzt. Also Watermelon Cross Hibiscus und Honeymelon Cross Green Tea. Außerdem, wenn ihr da kräftig bestellt, gibt's da auch noch ein paar Goodies mit dabei, die kostenlos mit dabei liegen. Also da gibt's da eine Frisbee mit dabei oder eine Picknickdecke, wenn er eine ganz große Bestellung macht, eben dann im Holy Look. Und wir haben gerade die Hydration Drinks schon angesprochen. Da wurden jetzt die Probierboxen geändert. Also auch das wieder was ganz Spannendes. Da sind Pink Grapefruit und Cranberry sind rausgeflogen. Dafür sind jetzt unter anderem Sorten wie Coconut, Pineapple und Sour Cherry dabei. Und ja, wie gesagt, eine Probierbox die wir da dann im, haben dann 7x2 Sorten. Das lohnt sich da auf jeden Fall. Und natürlich haben wir da auch wunderbare Codes im Einsatz sozusagen, mit denen ihr dann ein bisschen Geld sparen könnt, wenn ihr quasi mit unseren Codes da auscheckt im Nachgang. Und da haben wir auf der einen Seite den Code Headlock5. Das bedeutet, da gibt's für Neukunden 5% Rabatt und dann ganz klassisch den Code Headlock. Das bedeutet dann 10% weniger. Das lohnt sich dann auf jeden Fall. Also sprich, da spart ihr ein bisschen was von. Wir kriegen auch einen Teil ab und damit unterstützt er uns eben auch. Ich sage es nochmal, auch damit wir hier solche Sachen mit dem Equipment und mit all dem, was wir hier dann eben noch so zutage bringen, auf die Beine stellen können. Und da sagen wir schon mal Danke an euch. Wir sagen aber auch Danke an die Freunde von Holy für die Unterstützung. Ja, David, und damit würde ich sagen, machen wir dann hier auch weiter im Turnus, weil du hast schon gesagt, so ein bisschen kritischer bist du gerade eben gewesen, weil wir haben auch das Match zwischen Alba Fire und Isla Dawn und Bianca Belair und Jade Cargill hier gehabt. Es ging natürlich um die WWE Women's Tag Team Championships. Es war nominell das kleinste Match auf der Card. Wir wissen, Alba Fire und Isla Dawn haben sich beim Clash at the Castle die Titel geholt. Relativ überraschend, aber als Lokalmatadorin haben sie da eben die Titel eingesackt. Ja, und es hat sich jetzt fast so ein bisschen so angefühlt, als ob sie einfach hier wieder die Zeit zurückgedreht hätten. Weil wir haben, um das vorwegzunehmen, neue Tag Team Champions, also Bianca Belair, Jade Cargill holen sich hier das Ding, am Ende auch in einer relativ klaren Art und Weise. Wir haben eine längere Isolationsphase gehabt, wo Isla Dawn und Alba Fire Bianca Belair isoliert haben und bearbeitet haben. Dann kam Jade Cargill irgendwann rein. Es gab ein bisschen Chaos, es gab ein bisschen Durcheinander, aber schlussendlich gab es dann die große Double Team Barrage von Belair und Jade Cargill und dann war das Ding hier gelaufen. Wo packst du dieses Match für dich hin?
In der Hausshow. Also ich sag's mal so, das Problem ist, ich hatte ja extra umgekehrt getippt, weil ich dachte, ich bin kein Fan davon, wenn du halt merkst, eigentlich hat jemand einen Titel bekommen, nur für diesen einen Moment, für den Pop, weil halt Homecrowd und sonst was, aber eigentlich hat man da gar keinen Plan für und ist vom Match her, eigentlich habe ich gar nicht viel zu meckern. Es war halt nur alles Standard 0815. Also deswegen ist es halt nicht so ein Downer, sondern einfach so, wenn du das 1:1 bei einer Hausshow zeigst, sag ich dir, hey, das war ein richtig cooles Match. Und wenn ich das beim PLE sehe, sag ich so, ja, war ein Standard-Match. Und es fühlte sich aber auch genau wie das an, wie es angesetzt wurde. Es war halt das kleinste Match. Und es war auch emotional, weil das ist halt nichts für mich. Also nicht, dass ich drin wäre. Und auch nicht, dass die Code drin wäre. Das war halt einfach so, es ist da. Ich nehme es mit. Es war nicht stundenlangweilig, nur es war halt ja Hausshow-Match oder auch ein Weekly-Match. Das könntest du genauso gut in ein Weekly packen, wäre so auch alles okay, aber das wäre auch kein Main-Event da.
Ja.
Deswegen, ja, das Wichtigste ist der Titelwechsel, aber das Match selber, ja, also der komplette Ablauf, den kann ich dir eigentlich so bei ganz vielen Matches drauflegen als Schablone. Das kennen wir halt schon.
Ja. Von der Action her war es in Ordnung, die Durchführung war meistens auch okay, da waren so ein paar Sachen dabei, die waren nicht 100% sauber. Mich hat es auch hier und da mal gestört, dass quasi gerade Alba Fire und Isla Dawn wirklich diese Tag-Phasen übertrieben haben, da hat man nicht so auf die Regeln geachtet, aber das ist ja auch was gerne mal mit Tag-Matches gemacht wird. Es waren irgendwie ein paar imposante Kraftdemonstrationen dabei und auch so ein paar Aktionen dabei, wo man gesagt hat, uff. Also da gab es zum Beispiel diese eine Szene, wo Bianca, ich meine, es war Alba Fire, aus dem Ring geworfen hat quasi. Jade hat sie aufgefangen und hat sie da einfach mal in die Barrikade geworfen, auf ziemliche unsanfte Art und Weise. Am Ende dann eben dieses große Tag-Team-Finish. Ja, das kann man eben so machen. Das Match war in Ordnung. Ich glaube auch, das war für viele so ein bisschen das Match, um nochmal runterzukommen, vielleicht da auch nochmal so ein bisschen zum Merch-Stand zu gehen, vielleicht nochmal auf Toilette
zu gehen. Oder sich Snacks zu holen.
Ja, also das war auch das mit Abstand kleinste Match auf der Card. Es hat aber nicht wehgetan, sagen wir es mal so. Ne?
Eben deshalb, ich glaube, gerade diese Matchdauer, die war ja für so eine Art Match vollkommen okay.
Ja.
Wenn das jetzt länger gewesen wäre, dann hätte ich irgendwann gesagt, okay, das stört mich, aber so ey, 12 Minuten tun nicht weh. Im Publikum selber denke ich mir so, ey, dann hast du mal Bianca Belair und Jade Cargill live gesehen. Ist ja auch was Cooles, Entertainment-mäßiges. Aber das war's.
Ja, und für die vielen Hardcore-Fans, also die schon lange vielleicht auch im Euro-Wrestling dabei sind, ist halt auch geil, nochmal eine Alba Fire ohne Isla Dawn zu sehen. Ich meine, die haben wir ja auch in Deutschland gesehen und haben miterlebt, wie die gewachsen sind und NXT UK und so weiter und so fort. Also von daher, ja, es war jetzt nicht das Riesenmatch, das hat aber, glaube ich, auch niemand erwartet, sondern das war ein Filler-Match, das ist noch auf die Karte gekommen. Und es ist eben auch immer schön für so eine Crowd zu sehen, hey, da ist ein Titel gewechselt. Ich meine, das haben wir in der Vergangenheit auch schon oft gesehen, dass dann kleinere Titel gewechselt sind. Und da müssen wir uns auch nichts vormachen. Der WWE Women's Tag Team Title, der hat nicht die Bedeutung der anderen Tag Team Titles, geschweige denn der großen Einzelbells. Also das muss man auch ganz klar hier sagen. Deswegen, kleineres Ding. Nichtsdestotrotz, Match war, ich sag mal, solide. War kein Stinker. Also so viel kann man, glaube ich, auf jeden Fall sagen. Aber
ja, Standard.
Es war ein Match, da werden wir in einem halben Jahr nicht mehr drüber sprechen, außer dass wir dann hier
neue. Da werden wir auch nächste Woche nicht drüber sprechen.
Ja, doch, ist der. Sagen wir dann, ach, guck mal, die neuen Tag Team Champions. Das werden wir vielleicht noch sagen.
Ja, aber nicht mal das Match.
Ja, nee, das stimmt.
So, das nächste Match, ja, da bin ich jetzt mal wirklich gespannt. Ich sag das zwar oft, aber hier bin ich wirklich gespannt, was du sagst, weil wie war das von wegen, es tut nicht weh, war kein Downer oder Stinker. Ich glaube, beim nächsten Match ist echt die Frage, wie die Erwartungshaltung war, weil das kann dann sehr weit auseinandergehen.
Ja, wir haben das Strap-Match, das Riemen-Match.
Riemen-Anpassung laut Google.
Genau. David hat den Fehler gemacht, die Wikipedia-Seite auf Deutsch umzuschalten. Mit Google Translate.
Ey, das sind hier Begriffe, das willst du nicht wissen. Das willst du auch nicht sehen.
Die Riemen-Anpassung zwischen Drew McIntyre und CM Punk. David, ich will sofort ein T-Shirt mit Riemen-Anpassung, bitteschön.
Und dann die Gesichter von Punk und Drew McIntyre, wie die schreien.
Genau da.
Ach, ja. Wir sind schon seriös. Auf jeden Fall das einzige Match, was ich bislang gesehen habe, mit Ampeln an den Ringecken.
Und das hat es in der Vergangenheit tatsächlich schon häufiger gegeben mit den Lichtern. Wir hatten ja dann hier, konträr zu dem, was wir auch in der Preview gesagt haben, an der Stelle, sorry, das ist uns tatsächlich durchgegangen, dass wir da den Fehler mit eingebaut haben und spekuliert haben, dass es hier Submission oder Pinfall ist. Es wurde ja bereits im Vorfeld gesagt, dass es eben die alten Strap-Match-Rules mit dem Abklopfen der Ecken sind. Und deswegen da nochmal Asche auf unser Haupt, das ist tatsächlich durchgegangen.
Auf dein Haupt, ich war nicht dabei.
Nee, aber auf Kais Haupt, also auch wenn der gerade nicht dabei ist. Nichtsdestotrotz, also ich bleib dabei, also unsere Regel aus Lego wäre besser gewesen. Was man aber hier den beiden lassen muss, fernab der Ampeln, die wir da eben gehabt haben, die kamen ja auch erst so in der zweiten Hälfte zum Einsatz. In dem ersten Teil, die beiden haben sich das gut gegeben, oder? Also es gab schon sehr früh die ersten Schläge mit dem Strap hier. Es gab vor allem vorab natürlich die Attacke von Drew McIntyre, der CM Punk ja schon vor der Glocke offiziell attackiert hat und dem auch schon den ersten Schlag mit dem Lederriemen hier verpasst hat. Und zu Beginn haben diese Ampel noch nicht mal die Rolle gespielt. Und da haben wir auch gesagt, ach, guck mal, die schonen sich nicht. Und das ist ein ordentlich hartes Match. Ich glaube, so die erste Hälfte, da waren wir noch drin, oder?
Ja, also erstmal die Intensität, da Respekt davor, weil ich glaube, das tut auch unfassbar weh. Man sieht ja dann auch direkt bei Punk am Rücken die Striemen. Es war direkt ein richtig intensiver, harter Einstieg. Die beiden haben sich richtig gegeben, wie du es halt gesagt hast. Allerdings, da bin ich jetzt mal einfach der alte Moser-Kopf. Ich fand halt diese Phasen zwischen den Aktionen, das war zu früh schon zu lang. Wurde natürlich logisch erklärt irgendwo durch halt, Punk hat schon kassiert, bevor es überhaupt losging, und zwar richtig. Aber ich fand, was man erzählen wollte, war richtig. Aber wie man es erzählt hat, da kam kein richtiger Flow auf. Und es ist schwer zu erklären, weil das rein subjektiv ist, weil die Aktion selber, das war knallhart. Also das im Ring, außerhalb des Rings, das war anfangs vor allen Dingen Drew, der klar durch diesen Eingriff, der am Anfang erstmal dominiert hat, Punk, der sich quasi immer wieder zurückkämpfen musste, aber dann doch wieder zurückgeworfen wurde. Die erste Hälfte hat halt Drew dominiert, würde ich halt sagen. Und es war knallehart, aber trotzdem, selbst da kam ich nicht ganz rein.
Kann ich verstehen. Ich fand's am Anfang fand ich's eigentlich sehr, sehr gut. Aber auch gerade eben, weil du nicht nur den Strap gehabt hast, der hier eingesetzt worden ist, sondern weil auch immer wieder andere Gegenstände zum Einsatz gekommen sind. Wir haben später im Verlauf den Stuhl gesehen. Wir haben auch sehr früh den Versuch gesehen von Drew McIntyre hier in Future Shock DDT auf das Kommentatorenpult zu zeigen. Das hat nicht geklappt. Es gab stattdessen den Backdrop. Übrigens, das Pult, also da, der Schreiner, der das Ding gebaut hat hier, der hat auf jeden Fall sein Geld verdient. Das hat
deutsche Eiche.
Genau, das hat über den gesamten Abend verteilt gehalten und hat mehrere Stürze eingesteckt. Und ich mochte dann auch, wie man das hier dargestellt hat, weil dann war ja Punk im Vorteil, holt einen Tisch von unterm Ring raus und Drew haut ihn dann um und schiebt den Tisch erstmal, wie es sich für gut nicht hier gehört, wieder drunter. Und heimst dafür dann eben die Buhrufe ein. Es gab dann den Chair, der hier eingesetzt worden ist, der dann auch in den Turnbuckle geklemmt worden ist. Punk, wie du schon richtig gesagt hast, der wurde dann immer wieder zurückgeholt. quasi, der musste sich immer wieder zurückkämpfen ins Match, aber hat auch relativ früh schon eine Claymore kassiert, dürfen wir auch nicht vergessen, wo dann Drew die ersten drei Turnbuckles hier schon abklopfen konnte und dann hat sich Punk eben aus dem Ring verkrümelt, wodurch dann eben Drew nicht mehr an die letzte Ecke quasi kommen konnte. Und es gab ja dann auch im Anschluss nochmal einen großen Table Bump, also hier von Drew McIntyre, der einfach Punk schnappt und ihn quasi in so eine Art, wie soll ich sagen, so eine Art Side-Suplex-Variante einfach aus dem Ring schmeißt, also wie so ein Sack
Kartoffeln. Einfach Wurf.
Ja, einfach einen Sack Kartoffeln aus dem Ring geschmissen und durch den Tisch. Auch mal was anderes. Fand ich auch ganz cool, ne? Aber natürlich, auch da ist ja fast schon so ein Strap hinderlich, weil wenn du so spektakuläre Aktionen, größere Aktionen zeigen willst mit dem Strap, wir haben es bei Punk hinterher bei den Go-to-Sleeps gesehen, da war der Strap auch schon ein paar Mal natürlich im Wege, muss man sagen.
Er war einmal fast sogar im Bein drin.
Ja, genau. Genau das. Ja, und dann haben wir ja wirklich dann auch diese Phase gehabt, wo die beiden ja da auch wirklich die Finisher quasi gekontert haben. Es ging viel hin und her und dann hat auch irgendwann das Abschlagen der Turnbuckle eine dominantere Rolle eingenommen. Das müssen wir jetzt nicht alles durchgehen.
Vor allen Dingen den Klassiker erstmal Punk auf dem Rücken von Drew.
Genau, ja,
der
genau.
Der quasi nach ihm immer draufschlägt. Das kennen wir auch von dieser Art Matches, haben wir halt schon öfters mal gesehen.
Ja.
Ja, das war dann die Phase, wo halt Sachs auch ich glaube, es wäre noch spannender gewesen, wenn du gesagt hättest, ey, jeder kann quasi zeitgleich markieren. Und dann ist halt, entscheiden wir halt den letzten macht, war ja auch dann so quasi so die drei Dinger komplett. Aber dass du irgendwie so einen Countdown hast, dass du dann sagst, ey, ihr habt nur so und so viel Zeit, ihr müsst in der Zeit müsst ihr unbedingt ganz schnell ran. Es wurde dann auch vom Referee gesagt, von wegen, okay, zählt nicht mehr, wieder auf Null gesetzt, aber ja. Dass du halt irgendwas von außen hast, um es, wenn du jetzt nicht auf den Ringrichter achtest, merkst du nur, ey, die Lichter sind auf einmal aus.
Ja.
Und das fand ich halt ein bisschen schwierig, aber es war halt wirklich dann diese Phase, dann ging es halt um dieses, wir haben uns genug gekloppt, richtig. Einer versucht den anderen jetzt mal down zu halten und dann in der Dominanz alle vier abzuklopfen. Du war ja auch noch mal kurz richtig dominant, wo er dann ja CM Punk auf dem Boden hat liegen, bisschen auf dem Ring liegen hatte, und dann sich sehr viel Zeit lässt und halt zu viel Zeit ließ. Und dann kam halt die Phase, wo du kaputt gemacht wurde.
Ja, wir dürfen nicht vergessen, es kam ja auch noch das Armkettchen hier, also die, ne, das Bracelet, wie man so schön auf Englisch sagt, kam hier dann auch noch zum Einsatz. Das ist ja dann, als Drew wirklich in der Dominantphase gewesen ist, ja, da hat er das dann eben rausgeholt und hat es aus seiner Hose geholt und hat dann CM Punk ja dann auch im Anschluss die Claymore verpasst, hat dann eben diese drei Turnbuckle berührt und das war dann eben das, was du gerade gesagt hast, hat sich dabei aber zu viel Zeit gelassen, zu viel Gepose mit dem Bracelet, mit allem drum und dran, zu viel Zeit gelassen und hat dann Punk quasi die Chance gegeben, sich zu erholen und nicht nur das, sondern ihm ja auch den nächsten Go-to-Sleep zu verpassen, den haben wir zuvor schon mal gesehen. Punk, ich meine, er sieht erstmal, dass er den, wie war denn das? Ich überlege gerade, ob er da schon mal die Ecke abgeklopft hatte. Bin ich mir jetzt gerade nicht 100% sicher. Auf jeden Fall gab es dann
hat
quasi
er eine Ecke abgeklopft und ist dann nochmal zurück?
Ja, also auf jeden Fall. Wir können sagen, pro Ecke sozusagen ein Go-to-Sleep plus einer obendrauf. So war es. Das waren, glaube ich, insgesamt 5 Go-to-Sleeps hintereinander. Und nach jeder Ecke hat er dann eben nochmal einen Go-to-Sleep obendrauf gesetzt. Und genau das ist ja auch der Punkt. Den haben wir schon so ein bisschen im Stream so ein bisschen bemängelt. Es war dann am Ende sehr deutlich, dass Punk hier das Ding gewonnen hat. Also quasi ein Finisher nach jeder Ecke quasi nochmal durchzuziehen. Infolge der Wut auch mit dem Bracelet, dass er sich dann auch nach dem Match wieder zurückgeholt hat. Es war schon fast eine Demontage hier in den letzten Minuten von McIntyre, oder?
Ja, nicht fast, es war eine Demontage. Ohne Wenn und Aber, weil da spielt halt mehreres mit. Erstmal hat sich Punk zwischen diesen Go-To-Sleeps halt unfassbar viel Zeit gelassen. Wo du einfach denkst, ja, das ist halt schon überheblich, müsste eigentlich bestraft werden, wurde nicht bestraft. Dann hattest du halt die Sequenz, dass halt oben rechts an der Ecke erstmal du McIntyre so flehend die Hände reicht, und ey, komm, nicht mehr, komm, stopp. Einmal greift er sogar das Bein, hält sich an Punk fest, dann nochmal in der Ecke winkt er ab. Oh, also gerade diese Darstellung auch noch, wie, also wenn du halt das machst, dass er, keine Ahnung, er ist noch total wütend, aber er ist zum Beispiel irgendwo festgebunden und kann dadurch nicht eingreifen. Ja, alles schön und gut, aber hier war es halt wirklich, er wurde nicht nur dominiert, sondern er hat halt noch quasi um Gnade gefleht. Und Punk hat halt noch in aller Lässigkeit dann eine Ecke nach der anderen abgeschlagen. Ich bin jetzt ganz ehrlich, das ist es vielleicht nicht so beliebt, aber das war für mich der Downer der Card. Ich fand nämlich die Art und Weise des Match an sich, fand ich nicht so mega prall. Ich fand auch, dass das Publikum echt Probleme hatte, richtig reinzukommen. Oder war leiser, als ich dachte, im Matchverlauf. Aber halt dieses letzte Drittel, wie du halt Drew McIntyre, den du ja eigentlich aufgebaut hast durch diese Fehde, den du ja sehr stark dargestellt hast und als Charakter vor allen Dingen wichtig dargestellt hast, dann lässt du den halt nicht nur verlieren, sondern halt auf eine Art und Weise, wodurch du den eigentlich ja ein bisschen verbrannt hast. Weil für mich ist Drew McIntyre, nachdem ich sehe, wie er halt wirklich fleht um Gnade, wie soll ich den jetzt gerade ernst nehmen als nächstes? Das ist halt schwierig.
Das ist natürlich jetzt eben die Frage, ne? Wir sind alle davon ausgegangen, dass wir die beiden noch im Hell in a Cell sehen. Ist jetzt ein Drew McIntyre so desillusioniert quasi, so in seiner eigenen Welt, dass er das jetzt nicht anerkennt? Es ging ja dann auch noch weiter. Es war ja nicht nur, dass wir diese 5 Go-to-Sleeps gehabt haben und dann den klaren Sieg, sondern es gab ja am Ende auch noch, da wurde dann dieses Kettchen wurde dann wieder abgenommen. Das heißt also, dieser Faktor ist jetzt auch aus der Geschichte raus eigentlich. CM Punk hat's wieder. Damit ist jetzt Schluss. Und es gab, das Schlussbild war ja CM Punk mit dem Fuß auf der Brust eines geschlagenen Drew McIntyre. Also viel klarer kann man hier nicht gewinnen. Und ja, ich bin jetzt gespannt darauf, wie man das drehen wird, dass der wirre Kopf von Drew McIntyre, der wirre Heel-Kopf, erklären wird, dass er nochmal ein Match haben will. Oder ob er jetzt einfach CM Punk auf dem Weg Richtung Bad Blood nochmal zu Klump schlägt, weil er es halt kann. Und dadurch dann eben seine Rache nochmal bekommt.
Was ich halt nur nicht verstehe, wenn du ein weiteres Match machen wollen würdest, dann lass ihn meinetwegen verlieren, auch dominant verlieren, aber lass ihn nicht flehen und nicht greifen und betteln und lass diesen einen Fuß auf der Brust nochmal weg.
Ja.
Für diese Kleinigkeiten, weil diese Kleinigkeiten haben sich bei mir halt so ins Hirn reingeballert, das kriege ich nicht so schnell raus. Wenn der jetzt in der Promo sagen würde, eigentlich hattest du nur Glück oder sonst was, würde ich sagen, du hast um dein Leben gefleht, du hast in deinem Fuß festgehalten, wenn er gesagt hätte, Knie und küsst meine Hand, hättest du es gemacht. Also da ist egal, wie die eigene Wahrnehmung ist, dass die Bilder sind halt da.
Ja, weil natürlich dieses am Fuß festhalten kann man eben natürlich auch damit deuten, so im Sinne von, das war die letzte Kraft, die er noch gehabt hat.
Ja,
der Wille war da, aber der Körper war schwach sozusagen. Mir war es auch zu klar. Ich fand das Match nicht schlecht. Ich fand es eigentlich ganz, in der ersten Hälfte fand ich es gut, da war ich drin. Zweite Hälfte hat dann die Stipulation natürlich einiges weggenommen. Also das hat Fluss rausgenommen, es hat auch ein bisschen Härte rausgenommen. Man hat auch gemerkt, dass die beiden immer mal wieder beim Durchführen der Aktionen mit dem Strap so ein bisschen wurscheln müssen. Das ist halt genau das, was dieses Match mit sich bringt. Was wir vielleicht noch sagen müssen, Punk hat geblutet, das haben wir vergessen zu erwähnen.
Das ist ein Deadjob.
Bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, aber für mich
war das eine zu blöde Position, weil das war nicht am Haaransatz oder sonst was.
Ich weiß, es war hier an der Seite, an der Schläfe.
Schräg an der Seite und das war ja nach so einem Schlag. Ich glaube eher, dass da irgendwann mal ein Schlag blöd gelandet ist. Weil das hat auch sehr schnell aufgehört zu bluten.
Das stimmt. Also, aber ich wollte es noch mal ganz kurz erwähnt haben. Das heißt also, es gab auch Blut hier beim Bash in Berlin. Ich tue mich wirklich schwer damit, dieses Match einzuordnen, weil ich wirklich am Anfang hatte ich Spaß mit dem Ding und dann am Ende hat es mir das wirklich so vielleicht denken wir da auch gerade zu viel drüber nach und zerreden es zu sehr, weil ich habe auch andere Stimmen gehört, denen das wirklich sehr gut gefallen hat. Mir hat diese Stipulation hat mir halt sehr viel Flow rausgenommen und Tempo und so. Und diese sehr klare Entscheidung am Ende, finde ich, passt nicht in diese Geschichte so 100% rein. Und wir werden jetzt sehen, wie der weitere Verlauf sein wird. Auf jeden Fall hier ist CM Punk der absolut klare Sieger, den wir hier gesehen haben. Anders kann man es gar nicht nennen. In einem hart geführten Match. Also ich habe es ja auch schon in der Preview gesagt. Ich möchte nicht wissen, wie viele Ibus die beiden sich jetzt hier reinschmeißen, damit sie die Reise zurück in die USA überstehen, weil die müssen ja morgen schon wieder.
Werden komplett eingerieben in Bepanthen erstmal.
Ja, also ich glaube nicht, das geht halt nicht so schnell weg. Ne? Also ich meine, die Körper von denen sind trainiert darauf, dass sie Schläge vertragen, aber ich glaube so. Schläge mit Ledergürteln ist ja schon mal noch eine andere Kiste. Und wir haben ja gesehen, was die für Striemen schon während des Matches gehabt haben. Ne?
Die Striemen von den Riemen.
Genau das. So, und dann können wir hier an der Stelle weitermachen. Also schreibt uns da gerne mal in die Kommentare, wie habt ihr speziell dieses Match gesehen? Weil ich glaube, das ist der große Streitpunkt. Ich glaube, da gehen die Meinungen sehr, sehr stark so auseinander. So, machen wir weiter. Wir haben da noch 2 Matches auf der Karte. Es gab dann zwischendurch erstmal noch die Ankündigung von Sebastian Hackel, dass hier der WWE Bash in Berlin der umsatzstärkste Arena-Show der WWE-Geschichte ist. Also haben wir eingangs schon erwähnt, das ist schon mal ein gutes Zeichen für die Zukunft, dass wir hier nochmal Shows bekommen. Gut, und dann kommen wir zum Mixed-Tag-Team-Match. Nicht Intergender-Rules, nicht Mann gegen Frau und Frau gegen Mann, auch wenn wir das gehabt haben, aber auf dem Papier war es ein Mixed-Tag-Team-Match zwischen den Terror Twins auf der einen Seite, also Damian Priest und Rhea Ripley, und dem Judgment Day auf der anderen Seite, Dominic Mysterio und Liv Morgan auf der anderen Seite. Hier hat man natürlich auch ganz klar das Motiv, dass eine Rhea Ripley unbedingt nicht nur Liv Morgan in die Finger kriegen wollte, sondern natürlich auch einen Dominic Mysterio, ne, der ihr das Herz gebrochen hat beim SummerSlam. Aber wir haben auch natürlich eine Liv gesehen, die am Anfang direkt Reißaus genommen hat, nicht sich mit Rhea Ripley anlegen wollte. Damian Priest, der aber auch über weite Strecken sehr dominant gewesen ist. Es gab eine kurze Isolationsphase, beziehungsweise eine kurze Phase, wo Dominic dann einen Vorteil gehabt hat, nämlich als Liv dann einen Damian Priest von draußen festgehalten hat, ihn abgelenkt hat, sodass dann Dominic so ein Zeitfenster gehabt hat. Aber ich glaube, auch hier kann man sagen, dann gab es ja einen Wechsel, da mussten die Frauen beide rein, dann hat Rhea erstmal dominiert. Auch da gab es dann wieder die Möglichkeit, dass Dom eingreifen konnte. Rhea wollte dann eben den Riptide zeigen. Das hat wiederum Liv genutzt, um hier einzugreifen. Es gab einen Backstabber. Es gab eine sehr, sehr schöne Crucifix-Bomb. Ich habe es als Magistral-Bomb bezeichnet im Livestream. Und dann hat man aber auch gemerkt, sobald die Eingriffe nicht mehr da sind, wird es dann eben schwierig. Wir haben noch den Judgment Day gehabt, der eingegriffen hat. Aber am Ende vom Tag war es dann doch eine ziemlich klare Nummer. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber erstmal so zum groben Matchverlauf, lieber David. Wir haben hier schon gesehen, dass die Terror Twins über, ich sag mal, 60-70% des Matches sehr dominant gewesen ist. War es zu viel für dich?
Wie kommst du denn da drauf? Ich meine, wir haben auch eine Double Razor's Edge gesehen.
Genau, gegen Ende, ja, genau.
Nein, das war Dominanz pur. Ich gebe zu, im Matchverlauf habe ich irgendwann gedacht so, Damian Priest, eigentlich braucht Rhea Ripley Damian nicht. Die könnte auch die beiden zusammen abfertigen.
Ja.
Rhea auf jeden Fall der Star in diesem Match. Ich fand es ein bisschen überraschend, wie krass dominant die dargestellt wurden. Ja, also es ist. Nee, ich gehe mal von hinten rum. Wie ich das Match bewerten würde, ich würde das halt sagen, das hat mich auch an so eine Hausshow erinnert, ist aber nicht negativ gemeint, weil bei Hausshows gibt manchmal so Matches, die unterhalten dich einfach unfassbar gut, obwohl die nicht spannend sind. Aber du hast halt einfach Spaß. Und hier würde ich sagen, fällt dieses Match für mich darunter, dass es halt irgendwie, weißt du, wie es ausgeht, weil es halt auch noch so krass klar erzählt wurde, ohne Wenn und Aber. Aber trotzdem war es halt unterhaltsam und spaßig und dafür erstmal Hut ab, weil das war cool. Aber diese Dominanz, das war halt schon heftig. Also es war ja auch nicht so, dass du jetzt sagst, ja, Weir hat jetzt endlich mal die Finger an Dominik und rastet aus und deswegen ist seine Dominanz, es war ja durchgehend. Also Dominik hat ja fast keine Moves gezeigt.
Aber es geht hinterher. Also wir haben in der ersten Hälfte, ja.
Okay. Genau. Also die haben halt kein Land gesehen und später war es dann halt eher so, der durch die Eingriffe oder halt Liv Morgan war für mich dann fast noch der aktivere Part, die halt so die Chancen quasi genutzt hat, wenn sie da waren. Aber sie waren halt körperlich komplett unterlegen. Weir hat ja auch einmal einfach Morgan quasi weggeballert, so nach dem Motto, ey, ich bin gerade beschäftigt mit Dominik.
Ja, das stimmt. Weggepounced.
Ja, weggepounced. Das war halt schon eine Machtdemonstration, würde ich es fast schon nennen. So klar hätte ich es nicht vorausgesagt, weil ich habe gedacht, das würde eher so ein Hin und Her geben, wo am Ende diese Kraft sich durchsetzt, aber dass halt eher Dominik und Liv anfangs dominanter sind, weil sie halt so clever und hinterhältig sind, dass sie irgendwie so einen Plan haben, aber es wirkt halt hier eher so, als wenn die Terror Twins, die hatten den Plan, weil die haben halt direkt losgelegt und es gab halt für mich gerade in der ersten Phase eigentlich keinen Moment des Zweifels, wie das Match ausgeht, weil das war pure Dominanz.
Im Endeffekt war es hier in dieser ersten Hälfte eigentlich so, dass wirklich Liv Morgan und Dominik wirklich dann nur in Vorteil gekommen sind, wenn halt irgendwie betrogen worden ist. Aber sobald es dann eben quasi die Möglichkeit zum Gegenangriff gegeben hat, waren dann Rhea und Damian einfach wieder in der Dominanzphase. Es hat sich dann tatsächlich hier so ein bisschen geändert. Wir hatten wirklich diesen Augenblick, wo man gedacht hat, okay, jetzt nehmen sie komplett auseinander. Das war nämlich nach diesen beiden Razor's Edge, die es hier gegeben hat, von Rhea gegen Liv und von Damian Priest gegen Dom. Und das war dann schon was Großes. Und dann hat ja auch dann der Judgment Day eingegriffen. Da kam ja JD McDonagh und Kalito, die wurden dann aber erstmal vom Apron hier gefegt. Auch da eine Rhea schon zu Beginn. Gab es ja eine Phase, wo Rhea auch einen Dominik angegriffen hat. Hier hat sie dann eben auch, ich meine, es war JD, vom Apron gefegt. Es gab dann diese wirklich fiese Sunset Flip Powerbomb draußen, quasi über die Treppe, wo man sich auch gedacht hat, oh, gerade eine Rhea, die gerade von einer Schulterverletzung zurückgekommen ist, ist da wirklich sehr, sehr unsanft in der Barrikade gelandet. Die Ablenkung von JD McDonagh, sodass Finn Bella hier die Sling Blade gegen Damian Priest zeigen konnte. Dominik, der dann den 619 und anschließend auch den Frog Splash zeigen konnte. Und da hat man gedacht, oh, jetzt vielleicht Überraschung. One, two, no. Und das war so das vielleicht die einzige große Chance, weil dann, danach hatten wir ja noch eine Liv, die mehrfach ihren Oblivion probiert hat, aber Rhea das Ding einfach irgendwann mit einem wirklich fiesen Backbreaker gekontert hat. Und dann haben es ja wirklich Liv und Damian Priest hier geschafft, ja, alle Judgment Day Members quasi aus dem Weg zu räumen, so Stück
das, für das
Stück.
Das ist es halt. Das meinte ich halt mit dieser unfassbaren Dominanz. Es war ja nicht so, ja, zwei gegen zwei, sondern ey, wir nehmen einfach komplett alle auseinander und zwar mit einer gewissen Leichtigkeit, fand ich.
Ja.
Also diese Kraft, die dahinter steckt, und das war jetzt auch nicht so, dass am Ende irgendwie so mit Mühe und Not holt man sich den Pin voll, sondern das war halt komplette Dominanz.
Ja.
Die Frage ist, was will man damit denn weiter erzählen? Was soll danach kommen? Ich gebe zu, also die vier haben echt einen guten Job gemacht. Auch die Eingriffe, das hat alles auch gut funktioniert. Die hatten nur grundlegend ein Problem, da können die aber nichts für. Das ist bei dieser Art Stipulation für mich halt immer das Problem, wenn halt einer von einem Team so fast K.O. ist und es wird ein Tag gemacht, dass man dann wechseln muss.
Mm,
also
ja,
du kannst quasi diesen Vorsprung, diesen Vorteil, den du dir vielleicht erarbeitet hast, gar nicht nutzen. Und dadurch hast du halt ein bisschen ein Problem, auch diese Spannung reinzukriegen und diesen Flow, weil du hast gerade so zwei, die einen Flow miteinander haben und dann kommt ein Tag und dann muss auf der anderen Seite auch und dann ist es quasi wieder eine neue Ansetzung, dann wieder neu. Und ich glaube, das Match wäre halt noch cooler gewesen, wenn das dabei gewesen wäre. Aber die Dominanz hat mich überrascht. Vor allen Dingen, weil ich jetzt halt nicht weiß, wo soll das denn jetzt hingehen, weil das war halt einfach, es fühlte sich an für mich so wie so das Ende der Geschichte.
Ja, wird's nicht sein, da bin ich mir sehr, sehr sicher.
Ähnlich ich auch,
wie bei den anderen Matches.
Aber du weißt, was ich meine, oder?
Ich weiß, was du meinst. Natürlich, es war, ich habe ja gerade gesagt, man hat ja quasi wirklich den Judgment Day Stück für Stück aus dem Weg geräumt und am Ende dann auch der klare Sieg per Riptide von Rhea Ripley an Liv Morgan. Das war ein klares Ding hier, muss man so eindeutig sagen. Ich fand das Match trotzdem unterhaltsam. Also, wenn ich mir das anschaue, da bin ich auch nicht enttäuscht, dass es jetzt zu klar gewesen ist, sondern das war von vorne ein bisschen unterhaltsam. Und du hast natürlich dadurch, dass Liv Morgan und Dominic Mysterio, das sind ja keine dominanten Heels, so in dem Sinne, ne? Es sind auch keine, es sind so ein bisschen Chicken Shit Heels, aber es sind halt auch vor allem die so über die Schleue, es sind so wieselige Heels, so nenne ich es einfach mal, ne? Und man hat den trotzdem, finde ich, man hat es doch geschafft, das immer wieder gut darzustellen, ne? Dass die eigentlich unterlegen sind, aber auch dann immer mal wieder so eine Möglichkeit bekommen, ja, okay, da können sie halt eben dominant aussehen. Die Fehde wird weitergehen, allein deshalb, weil wir Damian Priest gegen Finn Balor nochmal sehen wollen und ich glaube auch, dass eine Rhea Ripley jetzt sagen kann, ey, ich habe euren Champion gepinnt, ich will mein Gold zurück. Das ist ja das Entscheidende an der ganzen Kiste, ne? Und jetzt würde, also viel klarer kannst du ja nicht sagen, ich bin eigentlich legitimer Champion, als wenn du hier eine Liv Morgan mitten im Ring und das eindeutig pinnst. Also von daher, das wird so weitergehen. Und ich glaube auch, dass wir dann mal gucken bei Bad Blood oder dann eben bei Crown Jewel Damian Priest gegen Finn Balor sehen werden. Ne? Ist halt immer so ein bisschen schwierig bei den Pay-Per-Views, weil du nur 5 Matches hast. Welche packst du jetzt da drauf? Aber ich denke halt, das wird der Weg sein. Das werden die Einzelmatches jetzt sein. Ich habe ja drauf getippt, dass wir hier den sneaky Sieg vom Judgment Day bekommen. Es ist sehr anders gekommen, muss ich dazu sagen. Ich habe mir das Match auch, also ich habe es mir schon.
Ich habe es auch so getippt und auch erwartet.
Ja, ich habe schon damit gerechnet, dass Rhea und Priest hier dominant sind, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass sie dominant siegen werden, sondern ich habe gedacht, dass dann die Emotionen quasi gegen sie verwendet werden und der Judgment Day einfach ein bisschen klüger ist, aber ja, wir wissen ja, Judgment Day war nie der besonders klügste Stable. Egal.
Stimmt.
Und nichtsdestotrotz, David, das Match war unterhaltsam. Also das ist
ja,
ein Match,
nein,
das geht schnell vorbei.
Wie gesagt, das war so ein Ding, was einfach nur. Das hat Laune gemacht, es war halt immer was los und es war halt nur überraschend. Aber das heißt nicht, dass das Ding schlecht war. Nein, im Gegenteil. Also ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß dabei und wenn ich jetzt in der Halle gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, ey, ist eine richtig coole Menge passiert und so weiter. Sieger, mit denen ich leben kann. Ja, komm, passt, nehme ich mit.
Ja, absolut. Auch in der Position, in der es jetzt da gewesen ist, das hat den Leuten Spaß gemacht und du hast es auch eingangs ja so ganz kurz erwähnt. Rhea hier auf jeden Fall der Star im Match. Die Leute sind ja unfassbar auf Rhea Ripley abgegangen, oder? Also die war ja wirklich so.
Zu Recht.
Ich überlege gerade, war die so, also ich überlege gerade, Gunther, Randy Orton, größte Reaktion, Cody und dann Rhea?
Ich würde Rhea sogar vor Cody packen.
Ja, ne, also das war schon, also die ist halt mega over und die ist auch super, das muss man ganz klar sagen, ne? Also das haben wir auch schon im Stream erwähnt, den Weg, den sie gegangen ist und was für eine Persönlichkeit die jetzt im Ring ist, mit der Mimik, die sie da an den Tag legt, da hat ja auch nochmal in der Liv Morgan übers Gesicht geleckt am Ende, ne, also die ist halt einfach toll.
Die muss man einfach mögen.
Ja. So, apropos, den muss man einfach mögen. Wir sind dann beim Main Event angekommen. Da geht es natürlich um die World Heavyweight Championship, der beim SummerSlam frisch gekürte neue Titelträger Gunther trifft auf die Legende Randy Orton. Und damit muss ich erstmal sagen, wir haben ja auch im Stream häufiger mal auf die Uhr geguckt. Die beiden haben sich ja massiv Zeit gelassen. Also ich habe nicht mitgestoppt, wie lange wir hier Voices gehört haben und mit wie viel km/h Randy Orton hier zum Ring geschlichen ist und wie lange er gepostet hat. Aber der hat's genossen. Bei Gunther haben wir noch die Ansage natürlich dann auch von Ludwig Kaiser bekommen, der dann hier eine Samantha Irvine unterbrochen hat und die Ansprache für den Ringgeneral übernommen hat, aber nicht weiter eingegriffen hat ins Match. Also man hat sich hier Mühe gegeben, im Vorfeld auch wirklich Big-Time-Feeling zu erzeugen. Hat das bei dir funktioniert?
Ja, total. Also ich finde erstmal, von wegen muss man mögen, ich fand es generell sehr sympathisch zu sehen, dass du siehst, wie ein Veteran wie Randy Orton das halt total genießt, mal woanders zu sein, so die Crowd-Reactions zu genießen. Der Entrance war langsamer als Undertaker, da Respekt vor. Aber dieses so leichte Lächeln die ganze Zeit auf den Lippen, wo du einfach denkst, so, ja, das ist gerade nicht gespielt oder sonst was, sondern einfach der guckt sich gerade um, der genießt das halt auch irgendwo. Und Big-Time-Feeling war auf jeden Fall da, auch von der Crowd, muss man sagen, das war mit Abstand das Match, wo am meisten los war. Wir hatten ja vorher gesagt, ja, dieses Match ist vor allen Dingen dafür da, um diese Bilder zu generieren, so Ausschnitte, die du immer wieder einspielen kannst, konntest du halt machen. Sei es halt einfach bei den Entrances, das mitgesungen wurde, wenn die Namen genannt wurden, dass die Leute da gefeiert haben. Aber vor allen Dingen, wenn es dann losgeht und keine Musik mehr, keine Leute im Ring, außer der Wrestler, und dann steht die Halle auf. Dann weißt du Bescheid, yo, jetzt passt es. Und wenn die dann irgendwie singen, oh, wie ist das schön oder sonst was.
Dup, 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 dup.
Und spielt das Scooter. Nein, aber das zog sich durch. Du hast halt richtig gemerkt, die Leute waren halt gallig auf dieses Match. Die hatten richtig, richtig Lust. Die waren fröhlich, dass sie dieses Match hatten. Und die haben genau für diese Bilder gesorgt, auch für die Stimmung. Und das hat auch mir dadurch nochmals so alles um Level nach oben gehoben, aber zusätzlich sogar auch noch bei Deadman Western für Reaktionen gesorgt. Ich nehme es mal vorweg, wenn Randy Orton mal irgendwann so auf die Laola reagiert und oder so generell sich umguckt oder Deutsche mal zu Gunther fängt, so, hey, was machen deine Leute da? Das war halt schon cool. Und die beiden generell Zeit lassen, haben die sich auch im Match.
Ja.
Das war brutal lang, fühlte sich aber für mich nicht so an. Also das kann ich schon mal vorweg sagen. Und deswegen, Big-Time-Feeling auf jeden Fall war da. Und jetzt ins Match rein, führst du.
Genau, wir haben es ja gesagt, das sind ja eigentlich zwei Leute, die so ein bisschen den Oldschool-Stil bevorzugen, ne? Die gerne Geschichten erzählen, die auch gerne längere Matches bestreiten. Das haben wir auch schon beim Match der beiden, beim King and Queen of the Ring gesehen. Und hier war es eben dann auch so. Du hast gerade gesagt, die haben sich Zeit gelassen. Ich glaube, so die ersten richtigen Aktionen gab es so nach 5 Minuten, nachdem die Glocke ertönt worden ist, weil die beiden einfach die Crowd haben machen lassen und die haben, glaube ich, auch sehr die Atmosphäre dann hier genossen. Und natürlich, wir wussten, dass bei Gunther hier die Chops natürlich eine große Geschichte sind. Da sind die eine der großen Waffen. Aber schlussendlich hat Randy Orton das dann sehr klug gemacht und hat ja dann auch relativ früh im Match angefangen, einen Gunther draußen zu bearbeiten. Da ging es ja erstmal mit der rechten Schulter, also mit dem Chop-Arm sozusagen, in die Treppe. Danach gab es nochmal den Side Suplex auf das Kommentatorenpult und dann auch nochmal eine weitere Aktion da drauf. Also da wurde dann der Arm bearbeitet und David, das war ein Punkt, der ein ganz wichtiger Aspekt hier gewesen ist, weil der Arm wurde immer und immer weiter von Gunther bearbeitet, sodass dann Gunther quasi ja die Chops zwar noch gezeigt hat mit Willen, aber es steckte nicht mehr so viel Kraft dahinter und das war nicht mehr diese imposanten Waffen und nicht mehr die zerstörerischen Waffen, wie wir es vorher gesehen haben.
Ja, Randy Orton hatte auf jeden Fall einen Plan vorher und er hat das auch durchgezogen. Ich fand diese, wie man es erzählt, halt auch wirklich super. Das war klassisch, aber es war super erzählt, weil wie du es halt sagst, du konntest auch am Arm das sehen. Also du konntest an der Schulter sehen, die Blessuren am Oberarm, am Unterarm. Da waren überall Blessuren und diese Chops, wie du halt sagst, ja, die hatten halt nicht mehr die Kraft. Irgendwann war dann auch, dass Gunther eine Clothesline zeigen wollte und Randy Orton konnte es einfach direkt blocken. Weil da war einfach keine Wucht mehr hinter. Gunther wiederum, der halt auch immer wieder darauf achtet, okay, irgendwann realisiert er, ich kann den Arm nicht nutzen und switcht quasi um auf den linken Arm.
Oder auf Kicks. Auf Kicks oder, haben wir auch viel mehr gesehen von ihm als sonst.
Genau, ja. Oder halt auf Kicks. Aber halt zum Beispiel, linker Arm hat halt nicht so viel Wucht wie der rechte. Und dann halt diese Kicks. Und du hast halt genau in diesem Match gemerkt, wie er halt so nach und nach immer mehr geswitcht ist, von wegen so, okay, was habe ich denn für eine Alternative ans Waffen? Und dann auch diesen Gedankengang einfach kriegt, ja, warte mal, er geht auf meinen Arm, das ist meine Schwachstelle quasi, oder meine größte Waffe, die er kaputt macht. Aber ich kenne seine Schwachstelle, das ist der Nacken.
Mhm.
Und dann macht Gunther wiederum halt immer mehr Aktionen, die auf den Nacken gehen. Oder halt zum Beispiel, es gibt einfach einen Superplex, wo du denkst, ja, das ist eigentlich nicht so wild, aber dadurch schadet sich Randy Orton halt auch selber.
Genau, das war nämlich auch eine schöne Sequenz eigentlich. Ne? Da war eigentlich Randy Orton noch im Vorwärtsgang. Es gab dann so eine Art Neck-Snap hier über das Top-Rope von Gunther gegen Randy Orton. Gunther ist danach dann in der Not quasi relativ schnell aufs Top-Rope selber gestiegen, obwohl Randy Orton noch stand. Das ist eigentlich auch sehr ungewöhnlich natürlich für einen Gunther, haben wir aber auch in der Vergangenheit schon häufiger mal gesehen. Und Orton hat ihn dann sozusagen abgeholt mit dem Superplex. Und das ist eine klassische Aktion, die eine Randy Orton gefühlt in jedem großen Match zeigt. Aber hier hat das dann eben auch so verkauft. Und jetzt, ah ja, nimm mein Nacken und dann auch natürlich mit der Aktion davor. Und das ist dann eben auch was quasi die Schwachstelle von Randy Orton gewesen ist. Ne? Also Gunther hat die dann hier eben eröffnet. Und das sollte dann auch ein wichtiger weiterer Punkt gewesen sein. Und so haben wir die beiden Verletzungen gehabt und die haben tragende Rollen gespielt und so ging es dann eben auch weiter. Gunther hat sich dann zurückgekämpft, es gab dann im weiteren Verlauf auch den German Suplex, auch das auf den Nacken, es gab den Shotgun Dropkick von Gunther, es gab den großen Splash dann für eine 2 und da waren wir schon so bei 20 Minuten und da hat man dann gemerkt, so, oh, jetzt gehen wir langsam in die Zielgerade und ich mochte es sehr gern, dass Gunther wirklich diesen Arm konsequent verkauft hat. Und da gab's
wie beim Pin-Versuch, ne?
Genau, wollte ich gerade sagen, das habe ich auch im Stream, so fand ich das so geil, da gab's halt irgendwie eine, weiß ich, wann das jetzt genau im Match gewesen ist, aber da gab's halt den Pin-Versuch und da hätte, ich glaube, das war nach der Powerbomb und dann hätte Gunther standardmäßig mit dem rechten Arm hier das Bein eingehakt, aber er musste sich anders legen, damit er das Bein mit dem linken Arm einhakt quasi. Fand ich super. Und auch, dass er quasi die Powerbomb erst nicht durchziehen konnte, weil er dann eben nicht die Kraft mit dem rechten Arm aufbringen konnte, sondern es hat halt eben gedauert und dann hat die Powerbomb auch nicht so diese Kraft gehabt. Ja, genau richtig. Und wir haben auch gesehen, dass ein Randy Orton dann aufgrund dieser Schwäche, dass ein Gunther eben nicht die Powerbomb im ersten oder gar im zweiten Versuch durchziehen konnte, konnte Randy Orton auch sehr früh hier einen RKO zeigen. Und da habe ich auch gesagt, ui, das war ein Ritterschlag für einen Gunther, weil das war ein cleaner RKO in der Mitte des Rings und Randy Orton hat nicht Ewigkeiten gebraucht, bis er hingekrabbelt ist zum Pin. 1-2, Kickout, David. Also
schafft nicht jeder.
Ich wollte gerade sagen, die Leute, die aus dem cleanen RKO mit einem fixen Cover danach ausgekickt sind, weiß ich, die gibt's nicht viele auf jeden Fall.
Nee, das ist ein Ritterschlag. Ich finde auch generell, wie dieses Match erzählt wurde, war auch ein Ritterschlag dahingehend. Eigentlich ist Gunther meistens dieser dominante Wrestler im Ring. Aber in dem Match war halt Randy dominant, einfach aus dem Grund, weil er halt Gunther so sehr geschwächt hat an seinem Arm. Und er dadurch halt diese Waffen nicht mehr hatte. Aber trotzdem hat halt Gunther, obwohl er halt so geschwächt war, immer wieder halt eine Möglichkeit gefunden, weil er halt der Ringgeneral ist, doch noch mal rauszukommen oder doch noch mal zu kontern und doch noch mal sich Luft zu verschaffen einfach nur. Manchmal gibt es auch einfach einen Moment, wo du einfach merkst, er braucht mal kurz Abstand und er schafft es irgendwie, dass er mal kurz diesen Abstand hat, damit halt Randy gar nicht in diesen Flow reinkommt. Und das gefiel mir sehr gut auch. Kann man zur Schlussphase kommen?
Grob. Genau, wir müssen jetzt zur Schlussphase kommen. Wir sind jetzt ja dann erstmal in dieser Phase, wo es nach draußen geht, wo ja dann einen Randy Orton die Treppe aufgebaut hat, die vorher auseinandergebaut worden ist, die hat er wieder zusammengepuzzelt und da haben wir uns ja gefragt, so was gibt denn das jetzt? Und dann wurde Gunther erstmal quasi mit dem Kopf voran auf die Treppe hier geschlagen und dann gab es ja von oben den Sideslam durch den Tisch, also ein Gunther ist ja auch natürlich das deutsche Kommentatorenpult gegangen, da waren ja Manu Thiele und Sebastian Hackel waren ja diesmal zugegen und haben da eben den deutschen Kommentar geliefert. Und Randy Orton hat da auch die Zeit genossen. Er hat dann nochmal auf der Treppe gepost und wurde da auch ein bisschen gespielt, sage ich mal, was so die Zeiten angeht. Da wurde der Count immer mal wieder unterbrochen, aber die waren halt wirklich gefühlt 5 Minuten draußen und nicht nur 10 Sekunden. Aber das lasse ich jetzt mal außen vor. Aber dann ging's nämlich wieder zurück in den Ring und Randy Orton will ja seinen RKO zeigen. Und dann kommt ein Konter, den haben wir früher sehr oft von seinen Gegnern eigentlich gesehen, von Randy Ortons Gegnern, nämlich dass quasi Randy Orton im Sprung zum RKO einfach weggeworfen wird. Und das ist natürlich genau das hier, das geht auf den Nacken. Und ja, dann sind wir nämlich in der Schlussphase angekommen, dass Gunther dann hier versucht, daraus Profit zu schlagen, also aus dem geschwächten Nacken, dem operierten Nacken. Da gab es dann eine ganze Reihe von Chokes und dann schlussendlich auch den Sieg.
Ja, vor allem, was mir dabei so richtig gefiel, war Gunther weiß, ey, shoppen und Co., das kann ich nicht mehr. Das macht keinen Sinn. Aber er ist halt der Ringgeneral. Und das heißt halt einfach Matten-Wrestling auch. Und dann will er halt einfach anstatt mit Schlägen, weil er realisiert, dass das funktioniert nicht so, dann geht er halt zum, ja, ich mach dich K.O. Ich will einfach, dass du tappst oder halt K.O. gehst. Und dann setzt er halt zum Lock an, unterbricht ihn aber kurz halt wieder. Also er schwächt quasi Wendys Nacken, um halt wieder auf den Nacken zu gehen. Sei es halt ein Chop auf den Nacken oder halt später setzt er dann direkt wieder den Choke an, um dann zu unterbrechen, dann mit den Ellbogenschlägen da in die Halsbeuge rein, also auch auf den Nacken. Und diese Sequenz hat mir wahnsinnig gut gefallen. Nicht, weil die spektakulär war, sondern weil die halt diese ganze Match-Story logisch zu Ende geführt hat. Weil es war halt einfach genau dieser Punkt, der Nacken von Wendy war halt belastet. Und Gunther macht nichts anderes, außer halt auf diese Schwachstelle am Ende zu gehen, aber ohne Zögern. Da war auch so eine Bissigkeit in den Aktionen. Also wie er halt immer wieder diesen Griff nach angesetzt hat. Und dann Wendy ganz kurz pausieren, nee, direkt wieder und direkt wieder.
Ja, und dann die Schläge auch noch, ne? Es gab noch die Elbows dann zwischendurch, glaube ich, zweimal, dann quasi 9-to-5 Elbows in bester Brian Danielson-Manier.
Genau, das meine ich ja. In die Halsbeuge. Und einfach dieses, nee, warte mal, ich krieg dich, nächsten. Dann einfach, du kommst hier nicht mehr raus. Ich mach, so als wenn du lesen würdest oder als wenn ein Guter sagen würdest, ich mach dich jetzt kaputt, das war's jetzt. Du kommst hier nicht mehr raus. Und das hat mir richtig gut gefallen, auch, dass Wendy Orton dann halt nicht getappt ist, sondern halt K.O. ging. Aber es war halt komplett logisch, weil auch wenn du dir das Gesicht von Wendy angesehen hast, das hat er gut verkauft. Das sah halt auch echt böse aus, als wenn der gar keine Luft mehr kriegt.
Ja.
Und das hat so viel Sinn gemacht und es hat halt eben diesen, deswegen sage ich das die ganze Zeit mit dem Ringgeneral, dieses Gimmick so sehr unterstrichen. Weil das halt für mich genau für dieses Gimmick steht und dieses Match steht dafür, aber dass er halt auch eine Legende, was immer Wendy Orton ist, trotz RKO, den er einkassiert hat, trotz Tisch, wo er durchgeballert ist, trotz Schwächung vom Arm, aber schlagen konnte, lag er nur daran, dass er halt im Ring so ein hohes Wissen hat und so ein, die Mathe ist heilig, Mann ist. Ja, weißt du, wie ich meine? Das ist halt für mich die Geschichte und absolut logisch und es war nicht spektakulär, das Match, aber es war zu keiner Phase langweilig und du hast auch bei uns gemerkt, dass wir manchmal auch ruhig waren, auch im Chat wurde es dann ruhiger.
Ja.
Weil das irgendwie total spannend war und weil du komplett diese ganze Geschichte im Match verstanden hast, durchgehend. Es gab, auch beide haben immer auf diese Kleinigkeiten geachtet, wie du halt sagtest, mit diesem, ja, dann nehme ich den anderen Arm dafür, aber auch Wendy, der halt wirklich, obwohl er eigentlich Move durchbringt, sich kurz an den Nacken greifen muss oder dann doch den Kopf ein bisschen anders dreht. Diese Kleinigkeiten haben sie super erzählt.
Es war ein wirklich gutes, spannendes Oldschool-Match, was wir hier gesehen haben zwischen den beiden. Das war nicht schnell, das war sogar über weite Strecken sogar sehr, sehr langsam, aber sehr methodisch dabei. Und ich bin da echt ein großer Freund von, wenn da quasi über diesen Weg die Geschichte erzählt wird. Das wird ist nachvollziehbar. Und was du gesagt hast, unterstreiche ich auch nochmal. Ich finde es so schön, dass man bei Gunther diesen Weg gegangen ist und diesen Weg beibehalten hat. Der Mann braucht nicht den einen Finisher, sondern er braucht nur den Finisher, der gerade zu seinem Gegner passt. Und in diesem Moment war es eben der Sleeper Hold, der Bulldog Choke und dann eben nochmal der Sleeper Hold, weil er gewusst hat, die Schwäche ist im Nacken. Die Schwäche ist nicht im Rücken, dann wäre es vielleicht die Powerbomb gewesen oder in irgendwelchen anderen Bereichen, dann wäre es vielleicht eine Lariat gewesen oder sonst irgendwas. Aber ich finde das so gut, dass Gunther wie so eine, der ist wie so ein Schweizer Armeemesser, weißt du, der hat immer die passende Waffe für den passenden Moment dabei.
Ja, oder wie Triple H mal sagte, was er an Gunther Matches liebt, dass jeder Move einen Sinn hat.
Ja.
Und das war halt hier genau, wie du sagtest, er hat halt gemerkt, es ist der Nacken und dann halt alles, was nur geht, auf den Nacken. In allen Varianten.
Deswegen, aber ich kann auch verstehen, ich bin mir auch sicher, da gibt's Leute, die sagen, oh, das war mir zu langweilig, das war mir zu zäh, das war nicht spektakulär genug, wo sind die Canadian Destroyer, wo sind die Superkicks, wo sind die 450. Ich glaube doch, das ist ein Match, was nicht bei jedem zünden wird. Ich fand's super, weil das ist auch für mich eine Interpretationsart von Wrestling, die ich sehr, sehr mag. Und die auch, wie ich finde, im Jahr 2024 noch einen sehr, sehr wichtigen Kontrast zu dem spektakulären Wrestling ist, was wir auch haben, was auch toll ist. Aber genau solche Matches, das hat sich auch riesig groß angefühlt, das muss man auch mal sagen. Das hat sich unglaublich groß angefühlt. Nicht nur, weil das jetzt in Berlin gewesen ist, nicht nur, weil damit Gunther ein Österreicher, deutschsprachiger Wrestler da gewesen ist, den wir hier, der ist ja quasi auch eingebürgert fast schon, Ewigkeiten in Oberhausen und Umgebung gelebt. Also von daher.
Also ein Gradmesser, warum ich sagen würde, hey, das Match hat funktioniert. Wenn du im Laufe des Matches, obwohl du anfangs ganz klar Gunther halt vor allen Dingen feiern möchtest, immer mehr Wendy Orton-Chants machst, das spricht ja dann auch für dich.
Ja.
Dass du halt einfach sagst, ja, ey, Leute, ihr zieht uns gerade in das Match rein, das macht richtig Bock.
Ja, nein, das war ein richtig, richtig starker Main-Event mit Big-Time-Feeling, mit einer tollen Crowd, die mit da reingespielt hat, die auch da ein absoluter Teil dieses Matches gewesen ist, vor allem in der Anfangsphase. großes Ding. Es gab zwischen den beiden dann am Ende natürlich auch noch den Handshake, auch das nochmal ein Ritterschlag von Günther, der den auch angenommen hat, auch nicht abgelehnt hat oder sonst irgendwas, sondern das war hier sehr eindeutig. Danach nochmal kurze Ansprache von Günther hier in Richtung der deutschen Fans, beziehungsweise der deutschen Crowd, die wir hier gehabt haben. So, lieber David, jetzt sind wir hier aus der Show rausgegangen. Wir haben wieder mal einen PLE bekommen mit 5 Matches. Wie bist du aus der Show rausgegangen?
Gut gelaunt. Also es hat Spaß gemacht. Ich muss aber jetzt ganz kurz noch was einwerfen.
Wirf ein.
Und zwar, wo du die Augen verdrehst. Es ist Zeit für die Parole. Ach. Weil letztes Mal, wo ich im Podcast war, wurde gemeckert, dass ich keine Parole gemacht habe. Jetzt die Parole. Egal, wo ihr es hört oder sonst was, geht bitte auf YouTube ins Video, in die Kommentare rein. Zeigt uns, dass ihr es bis hierhin ausgehalten habt. Obwohl das ziemlich kurz war heute. Und zwar, indem ihr einfach die Parole in die Kommentare schreibt. Ihr könnt gerne alles zu den Matches schreiben oder wie ihr den Pepe gefunden habt, Bananenwertung oder sonst was. Aber ein Wort möchte ich gerne lesen. Das ist Mortadella. Das wäre super. So, ansonsten jetzt zum Event selber. Ich ging echt eigentlich zufrieden raus. Es war, das klingt dann das Negative, was es ist. Es war irgendwie das, was ich erwartet habe. Und das ist auch gut so. Und ich habe jetzt kein, oh mein Gott, spektakuläres Event sondergleichen erwartet oder kein WrestleMania, sondern ey, das ist der erste PLE in Deutschland. Und da sind 5 Matches. Ich sehe große Namen. Und ich sehe gute Matches. Und da war ja alles dabei. Es war halt ein Match dabei, was ich echt nicht doll fand, bin ich halt ehrlich, das ist das CM Punk Match, das war einfach nicht meins, persönlich. Dafür hattest du halt 2 richtig starke Matches mit dem Opener und vor allem den Main Event. Du hattest eine Crowd, die zwischenzeitlich richtig, richtig gut dabei war. Und das ist so ein Pay-Per-View, wo die Zeit schnell vorbeiging. Und ich glaube auch, wenn wir jetzt zum Beispiel zur Wertung gehen, ich gehe jetzt mal einfach zur Wertung. Ich gebe 2 Wertungen. Und zwar gebe ich einmal die Wertung von mir. Ich würde so tendieren, so zwischen 3 und 4. Ich würde aber auf jeden Fall eine 4 geben. Weil ich fand das absolut ordentlich. Es war nichts Spektakuläres dabei, aber es war vor allen Dingen der Main Event, der mich halt total gepackt hat. Der Opener war cool. Werde ich halt in Monaten noch über den Event reden? Weiß ich nicht. Also 4. Wenn man jetzt noch die Quote dazu nimmt, könnte es sogar 4,5 sein, aber ich bleib's mal bei einer 4. 4 von 8 Bananen. Die zweite Wertung ist aber, wenn ich vor Ort gewesen wäre, wäre ich absolut zufrieden nach Hause gegangen und absolut glücklich, weil ich jede Menge Spaß gehabt hätte, Wrestling gesehen habe, was cool war. Und dann würde ich wahrscheinlich eher eine Wertung von 6,5 geben, 6,5 bis 7. Weil ich glaube, vor Ort ist, ich glaube, da ist keiner gewesen, der nach Hause gefahren ist und hat gesagt, oh, war aber blöd.
Außer also es ist halt irgendwas anderes noch geschehen, was da irgendwie mit reingespielt hätte, aber
Auto wurde abgeschleppt. Ist mir mal passiert.
Oder ein 3,20 Meter Typ sitzt vor dir und du hast nichts gesehen oder so. Keine Ahnung.
Das Problem kennen wir beide.
Genau. Nein, ich sehe es ganz ähnlich. Also ich habe bis jetzt von Leuten, die vor Ort gewesen sind, ganz wenig gehört, dass die keinen Spaß gehabt hätten, dass sie sich über irgendwas beklagt hätten. Ne? Also von daher, ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Vom Fernseher finde ich, war das eine unterhaltsame Show. Ich gehe da mit. Main Event, deutlich das beste Match, gefolgt vom Opening Contest zwischen Cody Rhodes und Kevin Owens. Das Mixed Tag Match war spaßig und war unterhaltsam, hat seinen Zweck absolut erfüllt. Das WWE Women's Tag Team Title Match, das war da, das war okay. Das ist so, mehr kann man dazu nicht sagen, ne? Das war souveräne Arbeit, aber das war halt eben nicht mehr. Es hat dafür vor allem gesorgt, dass wir neue Tag Team Champions haben. Nicht mehr, nicht weniger. Und dieses Strap Match, boah, ich glaube, das ist wirklich so ein Ding, das muss ich mir vielleicht nochmal anschauen in naher Zukunft, um das nochmal zusätzlich zu erfassen. Jetzt sind die Eindrücke alle noch so frisch. Ich habe mir zwar heute Morgen, bin ich nochmal so durch die einzelnen Punkte nochmal durchgegangen und habe mir das nochmal überlegt, aber man tendiert ja auch oft, das so zu zerreden. Die beiden haben sich da schon den Arsch aufgerissen, CM Punk und Drew McIntyre.
Definitiv.
Und ich habe auch Leute gelesen, die gesagt haben, ich fand das besser als deren Match beim SummerSlam, wo ich jetzt nicht mitgehen würde, bin ich ganz ehrlich. Nichtsdestotrotz, ich glaube, ich bin ja auch bei einer 4-5 bin ich hier angelangt, was eben auch daran liegt, wir hatten halt eben 2 starke Matches, wir hatten ein okayes Match mit dem Damen-Title, wir hatten ein unterhaltsames Match mit dem Mixed-Tag-Team und dann eben so ein streitbares Match mit dem Strap-Match. Da ist für mich eine Show insgesamt, die sich so in die Reihe der internationalen PLEs, die wir dieses Jahr gesehen haben, gut einfügt. Natürlich noch so ein kleines Bonbon mit oben drauf. Wir haben von vor Ort viel mitbekommen von euch im Discord, von Leuten, die bei uns aus dem Team mit vor Ort gewesen sind. Deswegen bekommst du noch mal so einen kleinen Atmosphäre-Bonus obendrauf. Und die Bedeutung natürlich auch jetzt hier für den deutschen Markt im Speziellen. oder deutschsprachigen Markt ist halt absolut gegeben. Und das kann man, glaube ich, so als Erfolg werten, was hier passiert ist. Und Er war unterhaltsam. Die kannst du flott weggucken. Und das ist ja dann auch eben was ganz, ganz Wichtiges, lieber David. Oder willst du die abschließenden Worte hier sprechen?
Nee, ich würde einfach sagen, ich würde das vergleichen mit so einem Film, der kurzweilig ist. Einfach kurzweilig war es halt. Ging flott vorbei, hat Spaß gemacht. Hat keine riesen Bedeutung für mich, aber es ist einfach genau dieses Kurzweilige. Und manchmal ist Wrestling genau das.
Ja. Ganz genau. Und ich glaube, für alle Leute, die vor Ort gewesen sind, war das auch eine ganz besondere Erfahrung, diese wahrscheinlich auch nicht vergessen werden. Das darf man auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Vor Ort ist nochmal eine ganz andere Kiste, als wenn du es eben so zu Hause miterlebst, wo du dann halt mal, ich guck mal auf mein Handy, ich mach mal das, ne? Oh, guck mal, jetzt schreit die Katze.
Ich guck mal in den Chat.
Ja, irgendwie sowas, ne? Es ist nochmal was ganz, ganz anderes. Und deswegen haben wir auch versucht, im Stream so ein bisschen die Atmosphäre mit drüber zu bringen, auch da euch einfach gut zu unterhalten, da ein bisschen Stimmung zu machen. Und ja, das war dann eben auch unser Ziel. Und es war auch schön, dass so viele von euch mit dabei gewesen sind. Aber es waren auch viele vor Ort, das haben wir auch gemerkt. Also da haben wir auch schon höhere Zahlen noch gezogen. Du hast recht gehabt, ja, absolut. Da waren viele von unseren Hardcore-Fans waren vor Ort, aber es hat nichtsdestotrotz sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch allen, die dabei gewesen sind. Und mit uns geht's natürlich dann schon weiter, lieber David, weil nächste Woche steht schon der nächste PLE beziehungsweise der nächste Pay-Per-View auf dem Plan.
Ja, AEW All Out. Ich habe keinen Feierabend mehr hier. Ja, da bin ich auch gespannt. Das wird auf jeden Fall, ich sag mal vorweg, anders als die Sause in Berlin, werden es mehr als 5 Matches sein.
Oh ja, sind die jetzt schon mehr als 5 Matches angekündigt, ja. Hallo?
Also, das wird wieder brutal.
Die Frage ist wieder, wie hoch wird es, zweistellig oder dreistellig? Das ist hier eher die Frage.
Ey, irgendwann macht Toni echt zu so dreistellig. Das ist dann egal. Macht er so ein 24-Stunden-Pay-Per-View.
Wenn er könnte, wird er das tun. Nein, genau, das gibt's dann hier nächste Woche an gleicher Stelle. Und wenn ihr noch mehr von uns haben möchtet, schaut unbedingt auf die Supporter-Kanäle vorbei. Da gibt's nämlich diese Woche sehr viel. Ich muss noch gucken, wie wir das alles unterbringen, weil Markus und Kai da auf jeden Fall auch noch so viel mitbringen werden. Ende der Woche gibt's natürlich wieder das Magazin und dann zum Wochenende eben als Wochenend-Podcast AEW All Out Review. Und damit sind wir durch hier an der Stelle. Ich sag Dankeschön fürs Zuhören. Schaut natürlich auch gerne bei unserem Freund von Holy vorbei, natürlich, ne? weareholy.com/headlock sind wir dann, könnt ihr uns finden. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.